Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die CDU-Chefin hat heute erneut ein Thema in die Arena geworfen. Und gleich hat sie viel Widerspruch geerntet, übrigens auch aus der eigenen Partei. Sie möchte eine allgemeine Dienstpflicht und allgemein verbindlich für alle. Das hat sie vorgeschlagen. Nun ja, es gibt gute Argumente dafür, zum Beispiel, weil der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft so gefördert werden kann. Das wird niemand bestreiten. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Stimmen, die dagegen reden. Und das hat damit zu tun, dass eine Pflicht im Zusammenhang mit sozialem Zusammenhalt nicht die allerbeste Idee ist. Darf man das verlangen? Viele sagen nein. Vor allen Dingen gibt es heute schon eine Menge Hindernisse. Vielleicht sollte man damit anfangen, die erstmal auszuräumen. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung über dieses Thema informieren. Dazu auch ein Interview führen mit Verena Bentele vom VdK. Dann die weiteren Themen. Untersuchungsausschuss Maut beschlossen. Unter anderem haben wir das. Die NATO zahlt mehr ein. Deutschland zahlt mehr für die NATO. Und der NATO-Generalsekretär hat sich mit dem französischen Präsidenten getroffen. Beides werden wir beleuchten. In Hongkong, Tausende feiern Trump für die und die USA für die Demokratiegesetze. Dann werden wir fragen, welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft? Und am Ende schauen wir dann in das albanische Erdbebengebiet. Und die Stimmen der Presseschau haben wir natürlich auch für Sie. Wir beginnen mit der CDU. Ein Werkstattgespräch war es. Und dort hat die CDU-Vorsitzende ihre neuen Vorstellungen aufgelistet. Die Einzelheiten dazu von Stefan Dedchen.
Noch als Generalsekretärin der CDU war Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihren Gesprächen an der Basis auf Sehnsuchtsthemen ihrer Partei gestoßen. Zusammenhalt in der Gesellschaft, staatsbürgerliche Pflichten, Dienst für die Gemeinschaft, das waren auch die Stichworte, die heute im Adenauerhaus die Diskussionen prägten, mit denen Kramp-Karrenbauer ihren Vorschlag für ein allgemeines Dienstjahr konkretisieren will.
Das Beeindruckendste auch jetzt aus den Ergebnissen, und zwar insbesondere auch aus den Werkstätten, wo auch die Jüngeren und die Jugendlichen selbst mitdiskutiert haben, ist, dass es in der Tat ein Bedürfnis nach Sinn, ein Bedürfnis nach Zusammenhalt, ein Bedürfnis auch nach Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit gibt.
Deutschland, ja, ist der Begriff, der heute immer wieder fiel, mal um bestehende Freiwilligendienste zusammenzufassen, mal um eine neue verpflichtende Dienstzeit für alle zu schaffen. Das scheitere schon an rechtlichen Hürden, hatten Kritiker der Vorsitzenden außerhalb und innerhalb der Partei entgegengehalten. Kramp-Karrenbauer lud deshalb unter anderem Juristen zum Werkstattgespräch und bekam am Nachmittag von Arbeitsgruppenleiter Jens Kräuter eine klare Antwort.
Ein wirkliches Ergebnis, das auch einen Durchbruch darstellt. Wir haben nämlich einen Konsens in der Gruppe erzielt, dahingehend, dass die Einführung einer Dienstpflicht wäre, ob man es will oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber wenn man es wollen würde, wäre sie rechtlich möglich.
Das Grundgesetz aber müsse geändert werden. Im Augenblick erlaubt die Verfassung lediglich den Wehr- und den daraus abgeleiteten Ersatzdienst. Solange aber eine Mehrheit für eine Verfassungsänderung nicht in Sicht sei, müsse es zunächst darum gehen, bestehende Freiwilligendienste, soziales und ökologisches Jahr oder Bundesfreiwilligendienst, zu fördern und attraktiver zu machen. Auch für Erleichterungen ehrenamtlichen Engagements könne noch viel getan werden, wurde betont. Die Bundestagsabgeordnete Bettina Wiesmann berichtete am Nachmittag aus einem Workshop mit Jugendlichen.
Wenn wir dazu kommen, eine Dienstpflicht als einen Schatz für Gemeinsamkeit und Zusammenhalt in dieser Gesellschaft wirklich einzuführen, dann müssen wir dafür sorgen, dass nicht vorne oder hinten oder parallel die guten Dinge, die wir schon haben, kaputt gemacht werden, behindert werden, diskreditiert werden, relativiert werden. Es muss da eine große Anstrengung des Zusammenführens sein. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube, wir hätten einen Vorteil davon, wenn wir es versuchen würden. Vielen Dank.
Zu einem einhelligen Votum für Dienstpflicht oder lediglich Stärkung freiwilligen Engagements konnten sich die Teilnehmer des Werkstattgesprächs in der Parteizentrale heute nicht durchringen. Aus Sicht der CDU-Vorsitzende ist das jedoch kein Manko.
Wir sollten auch nicht an dieser Frage uns jetzt nur festbeißen, ob wir es verpflichtend oder freiwillig machen. Man hat heute gesehen, es ist ein langer Weg bis dahin. Und wir haben heute ja schon eine ganze Reihe von Vorschlägen gesehen, die alleine, wenn wir sie jetzt schnell umsetzen würden, schon zu einer deutlichen Verbesserung des ehrenamtlichen Engagements führen.
Annegret Kramp-Karrenbauer ließ erkennen, dass sie nach wie vor ein verpflichtendes Dienstjahr bevorzuge. Im Laufe des Jahres will sie die Anregungen aus der heutigen Beratung in den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der CDU einbringen. Dieses soll dann wiederum das Wahlprogramm für die nächste Bundestagswahl prägen. Annegret Kramp-Karrenbauer macht deutlich, dass es ihre Handschrift tragen soll.
Das war der Kollege Stefan Dethchen. Das waren die Einzelheiten zum CDU-Werkstattgespräch. Und das Thema Dienstpflicht, das reizt uns natürlich. Da wollen wir drüber sprechen. Und dazu begrüße ich am Telefon jetzt Verena Bentele, VdK-Präsidentin. Guten Abend, Frau Bentele.
Schönen guten Abend.
Wie war denn Ihre erste Reaktion? Der ein oder andere hat ja heute gesagt, nun profiliert sich Frau Kramp-Karrenbauer da wieder einmal. Oder war das mehr? Was haben Sie gedacht?
Ja, ich habe schon auch natürlich gedacht, jetzt wird mal ein Thema irgendwie aus dem Hut gezaubert, das ein bisschen Aufmerksamkeit bringt. Andererseits finde ich natürlich persönlich und auch als VdK-Präsidentin gut, wenn wir über das Thema immer wieder sprechen. Vielleicht nicht über das Thema Pflicht, aber eben über das Thema Dienst an der Gesellschaft, soziale Betätigung von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichem Background, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters. Und deswegen würde ich für mich jetzt persönlich immer so als Anlass sehen, da einfach mal wieder drüber zu diskutieren.
Werden wir gleich noch machen. Ich will noch mal bei dem Vorschlag bleiben im Engeren. Da heißt es dann auch von dem einen oder anderen heute Abend, das lesen wir zumindest in den Kommentaren für morgen früh, das gibt in der Regel Beifall von jenen, die es nicht mehr müssen, zumindest die Pflicht. Sehen Sie das ähnlich?
Das ist schon so ein bisschen so und dann hört man ja auch gerne mal, dass es früher alles anders war und sich da alle engagiert haben. Das ist natürlich auch ein Schmarrn. Also erstens, bei uns im VdK sind ja viele, auch ältere, aber auch jüngere Menschen engagiert. Und bei uns gibt es auch wirklich Mitglieder, die sagen, ja, auch ich als Älterer oder Ältere kann mir das gut vorstellen, mich nochmal als Freiwillige oder Freiwillige zu engagieren. Also ich meine und finde auch nicht, dass es immer so eine Sache des Alters sein muss. Aber natürlich ist es immer leichter, von älteren Leuten generationenübergreifend was zu sagen zu dem, was die Jugend alles nicht macht und versäumt. Das halte ich für einen großen Fehler, weil ich glaube, da geht es immer eher darum, wie sehen wir uns als Gesellschaft, wie wollen wir uns füreinander einsetzen und nicht so sehr dieses Thema alt gegen jung ausspielen.
Es ist ja auch erstaunlich, dass wir heute eigentlich mehr Freiwillige haben in diesem Dienst, den wir im Moment anbieten, als es Stellen gibt. Das spricht ja eigentlich dafür, dass es eine hohe Bereitschaft für Engagement gibt.
Also ich bin auch der Überzeugung, dass es eine hohe Bereitschaft für Engagement gibt. Das zeigen Verbände wie wir im VdK. Wir haben gerade riesen Mitgliederzuwachs als größter Sozialverband und haben in manchen Bundesländern bis zu 200 Neuaufnahmen am Tag und viele davon wollen sich auch ehrenamtlich engagieren. Und genau das Gleiche sehen wir ja auch bei den Klimademonstrationen, bei den Fridays for Future Demos, wo eben auch viele junge Menschen freiwillig kommen und sich engagieren, sich ehrenamtlich einbringen. Und zwar nicht nur, wenn am Freitag demonstriert wird, sondern auch am Samstag oder am Sonntag, wenn es darum geht, die sozialen Medien zu bedienen und sich Aktivitäten zu überlegen. Also ich bin der Überzeugung, dass viele Menschen sich wirklich gerne engagieren, brauchen halt nur einen Rahmen dafür. Und da würde ich schon dafür plädieren, und das sollte die Politik auch tun, was es vielleicht noch für Anreizmöglichkeiten gäbe für Freiwilligendienst, wie eben zum Beispiel verbesserte Zugangsmöglichkeiten zur Ausbildung, zum Studium oder eben auch eine Möglichkeit, irgendwelche Vergünstigungen zu bekommen, wie für die Mobilität.
Das wird ja genau gesagt, da ist ja das Problem zum Beispiel der Finanzierung oder eben von anderen, ja, wie Sie gerade angesprochen haben, da könnte die Politik ja liefern, das könnte Frau Kramp-Karrenbauer ja mal in Angriff nehmen, oder?
Ja, sie könnte das in Angriff nehmen und könnte halt generell mal überlegen, was ja für einen Verband wie uns dann auch wichtig ist, wie man beispielsweise ehrenamtlich engagierte Menschen unterstützen kann, indem sie eben, wie gesagt, ein bisschen vergünstigten Nahverkehr nutzen und andere Dinge mehr. Also da könnte Frau Kramp-Karrenbauer schon sehr konkrete Vorschläge machen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für Rahmenbedingungen, wenn es darum geht, wie werden Freiwilligendienste eben auch gefördert von der Politik und wie gibt es eben einen Anreiz oder inwieweit gibt es vielleicht auch durch die Bildungsministerkonferenz, die regelmäßig tagt, vielleicht auch eine Überlegung, inwieweit Schulpraktika deutlich strukturierter in allen Schulformen eingeführt werden. Also warum soll jemand am Gymnasium nicht auch ein Praktikum machen oder an der Mittelschule oder an der Realschule? Ich finde, das wäre auch ein schöner Weg, dass man da erstmal einen Einstieg schafft durch Praktika in der Schule.
Weil die Beobachtung ist ja wahrscheinlich nicht falsch, die von Frau Kramp-Karrenbauer positiv angeführt wird. Wenn es eine Art Verpflichtung gibt, dann machen alle mit und auch alle gesellschaftlichen Schichten. Heute hat man es so, dass sich manche eben eher drücken als andere. Ist die Beobachtung richtig?
Also ich glaube, es liegt wirklich eher daran, inwieweit sich das viele Menschen einfach leisten können. Es gibt sicherlich junge Menschen, für die kommt es nicht in Frage, ein Engagement, weil sie sich das vielleicht gar nicht leisten können, weil sie schlicht die finanziellen Mittel nicht dafür haben und dann eben schauen müssen, dass sie relativ schnell in eine Ausbildung kommen oder in irgendeine Art von Arbeit, um sich einen Lebensunterhalt zu finanzieren. Deswegen wäre ja eine Sache schon, dass man eben denen, die das machen wollen, aber vielleicht die finanziellen Mittel nicht haben, dann auch was zur Verfügung stellt, wie günstigen Wohnraum und eben vielleicht ein bisschen doch ein höheres Taschengeld, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Also für mich ist schon das eher nicht eine Frage, viele Menschen das wollen. Es ist, glaube ich, für viele eine Frage, ob sie das können und ob sie überhaupt darauf gebracht werden. Ob es in ihrem Horizont überhaupt eine Rolle spielt, wenn sie da nie drüber gesprochen haben in der Familie, wenn sie nie drauf gebracht wurden. Wenn es nie eine Rolle gespielt hat im Freundeskreis, dann machen das junge Menschen ja viel weniger. Deswegen wären Schulpraktika ja eine sehr umfassende, flächendeckende Möglichkeit, um alle Schichten, alle Bildungsschichten, alle Herkunftsmöglichkeiten und kulturellen Unterschiede da mal ranzuführen.
Wo sehen Sie denn den Bedarf im Wesentlichen oder ist der sehr breit gestreut?
Ich finde, der Bedarf ist sehr breit gestreut. Es gibt im Bildungsbereich einen Bedarf, im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich. Es gibt einen Bereich genauso in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen wie in Sportvereinen oder Musikschulen. Also die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig und das macht das Ganze ja auch so attraktiv, dass für jede und jeden, der sich und die sich engagieren wollen, es eben auch was gibt, was den eigenen Neigungen entspricht.
Dankeschön. Das war Verena Bentele, die Präsidentin des VdKs. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Diese Vorlage lässt sich die Opposition im Bundestag natürlich nicht entgehen. Jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut. Diese Pkw-Maut ist ja so etwas wie ein Desaster mit Ansage. Das haben übrigens nicht wenige Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, vorher gesagt. Jetzt hat er das, die Maut, und das wird möglicherweise für seine persönliche Zukunft alles andere als förderlich sein. Katharina Hamberger.
Heute sorgte der Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss für keine große Debatte im Bundestag. Ohne Aussprache wurde er von den Abgeordneten abschließend bestätigt. Am 12. Dezember soll die erste Sitzung stattfinden. Beantragt haben den Ausschuss FDP, Grüne und Linke. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen Verkehrsminister Andreas Scheuer. Er habe nicht nur das Europarecht ignoriert, sondern auch das Vergabe- und das Haushaltsrecht gebrochen, meint FDP-Politiker Oliver Luksic.
Er hat quasi mit einem Anbieter am Schluss weiter verhandelt nach einem finalen Angebot, was so nicht geht. Er hat den Rahmen des Haushaltsgesetzgebers gesprengt und hat einen Vertrag abgeschlossen mit Schadensersatzregelungen, die es so kein zweites Mal in Deutschland gibt. Und das wird am Schluss zu einem immens hohen Schaden für den Steuerzahler führen,
sagte Luksic heute im rbb-Inforadio. Der linken Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch äußerte sich ähnlich. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, nur seine CSU-Mitgliedschaft schütze Scheuer vor der Entlassung durch die Bundeskanzlerin. Und Grünen-Politiker Stefan Kühn meinte in der ARD, Scheuer hätte zur Aufklärung dieses Mautdesasters beitragen können.
Er hat aber interessante Erinnerungslücken, er hat Falschbehauptungen in die Runde gestreut und er hat überhaupt keine Kritik an seiner Arbeit zugelassen.
Die Opposition fühlt sich von einem Bericht des Bundesrechnungshofs gestützt, der darin zu dem Ergebnis kommt, Scheuer habe Vergaberecht verletzt und gegen Haushaltsrecht verstoßen. Auch die SPD war nie für die Maut, hat ihr am Ende aber dann doch zähneknirschend zugestimmt. Sie soll nun mit Udo Schiefner den Vorsitzenden des Ausschusses stellen. Der Untersuchungsauftrag umfasst die Zeit zwischen Unterzeichnung des Koalitionsvertrags der vorausgegangenen Großen Koalition 2013 bis heute. Das heißt, nicht nur Andreas Scheuer wird im Fokus stehen, sondern auch sein Vorgänger Alexander Dobrindt. Der hatte noch als CSU-Generalsekretär die Pkw-Maut, damals von der CSU noch Ausländermaut genannt, vorangetrieben und dann als Verkehrsminister 2013 auch gleich die Umsetzung übernehmen müssen. Um die Maut europarechtskonform zu gestalten, überlegte sich Dobrindt Folgendes. Alle müssen die Pkw-Maut zahlen, aber die Halter von in Deutschland zugelassenen Autos bekommen eine Kompensation über die Kfz-Steuer, zahlen unterm Strich also nicht mehr. Das Kalkül dabei? Die EU mischt sich nicht in die nationale Steuergesetzgebung ein. Dobrindt gab sich lange siegessicher.
Die Infrastrukturabgabe, die sogenannte Pkw-Maut, sie ist sinnvoll, sie ist fair und sie ist gerecht.
Und vor allem auch europarechtskonform, meinte Dobrindt. Andere sahen das nicht so. Zuerst leitete die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Dobrindt musste die technische Umsetzung der Maut kurzzeitig auf Eis legen. Er konnte sich aber mit Brüssel einigen und das Gesetzespaket passierte Bundestag und Bundesrat. Dann aber klagte Österreich im Oktober 2017 gegen die Pkw-Maut. Trotz laufender Klage hatte der neue Verkehrsminister Andreas Scheuer die Verträge für die Erhebung und die Kontrolle der Maut abgeschlossen. Im Juni 2019 kippte der Europäische Gerichtshof dann das CSU-Projekt. Scheuer kündigte daraufhin die Mautverträge. Der Untersuchungsausschuss will nun, so heißt es im Auftrag zum Ausschuss, das Verhalten der Bundesregierung, vor allem des Bundesverkehrsministeriums und nachgeordneten Behörden im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Einführung der Infrastrukturabgabe einschließlich der Vergabe sowie Kündigung der Verträge zur Erhebung und Kontrolle und der daraus resultierenden Folgen inklusive der Prozesse der Abwicklung des Projektes umfassend aufklären. Scheuer selbst geht schon seit Wochen in die Offensive, legt immer wieder Papiere vor, jedoch nie ausreichend, um alle Fragen zu beantworten. Der Minister wird im Ausschuss Rede und Antwort stehen, heißt es aus seinem Ministerium.
Soweit der Bericht von Katharina Hamberger. Der französische Präsident hat die NATO als hirntot bezeichnet. Darüber werden wir uns gleich informieren, denn da gab es heute auch ein interessantes Gespräch. Zunächst wollen wir über die Kosten innerhalb der NATO debattieren. Und die setzen sich ja aus zwei verschiedenen Dingen zusammen. Da geht es einmal darum, was ein Land jeweils im Anteil zu seiner Wirtschaftsleistung insgesamt leistet. Deutschland, das meint zumindest der amerikanische Präsident, tue da zu wenig. Jetzt hat man sich, und das ist der zweite Punkt, darauf geeinigt, dass die direkten Kosten für die NATO, denn sowas wie die NATO-Verwaltung, das alles kostet, dass da mehr Länder mehr zahlen, unter anderem Deutschland, deutlich mehr. Die einzigen, die nichts zahlen, sind die Franzosen. Frank Capellan.
Es handelt sich um Peanuts angesichts der Milliarden, die mit Blick auf das sogenannte 2%-Ziel der NATO auf Deutschland zukommen könnten. 33 Millionen Euro zusätzlich soll Berlin jährlich an das Hauptquartier überweisen. Dabei allerdings geht es eben nicht um Verteidigungsausgaben, sondern ganz lapidar um Bürokosten. Dass schon darüber eine heftige Kontroverse entbrannte, macht deutlich, wie schwer sich das Bündnis bereits im Kleinen mit fairer Lastenverteilung tut. Der jetzt gefundene Kompromiss bedeutet eine Entlastung der Amerikaner. Bisher kam Washington für 22% der Kosten auf, künftig sind es nur noch 16%. Es handelt sich um Mittel, mit denen die Zentrale in Brüssel und die militärischen Hauptquartiere finanziert werden. Die entstandene Lücke füllen alle anderen NATO-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme Frankreichs. Paris hatte gedroht, andernfalls die Neuaufteilung der Kosten zu blockieren, und das wiederum sorgt hierzulande für Kopfschütteln. Außenminister Heiko Maas warnt unterdessen davor, der Linie Macrons zu folgen. Europa darf sich nicht spalten lassen, so der Sozialdemokrat am Morgen bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Und mit Blick auf die Äußerung von Präsident Macron sage ich ganz offen, die Gedankenspiele über eine Entkopplung amerikanischer und europäischer Sicherheit machen mir Sorgen. Nicht nur mit Blick auf unsere eigene Sicherheit, sondern vor allen Dingen, weil ich befürchte, dass sie Europa entzweien. Wir brauchen aber keine neuen Gräben, wir brauchen mehr Zusammenhalt. Und der entsteht auch aus mehr Gerechtigkeit und aus mehr Solidarität unter den Mitgliedstaaten.
Mehr Solidarität untereinander wünscht sich auch die Kanzlerin. Ihr Wutausbruch über Emmanuel Macron wird weiter kolportiert und von verschiedenen Seiten bezeugt, trotz offizieller Dementis. Ich muss die Scherben immer wieder aufkehren, die Sie angerichtet haben, soll sie dem französischen Präsidenten wegen dessen Hirntod-Analyse vorgehalten haben. Mit deutlichen Worten stellte Angela Merkel auch gestern im Bundestag die Bedeutung der NATO heraus. Europa sei gar nicht in der Lage, sich ohne die Amerikaner zu verteidigen.
Stärker als im Kalten Krieg ist der Erhalt der NATO heute in unserem ureigensten Interesse oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg. In unserem ureigensten Interesse.
Die nun vereinbarte Neuaufteilung der Gemeinschaftskosten war auf den Druck des amerikanischen Präsidenten hin erfolgt. Wie viel die 29 Mitgliedstaaten jeweils beitragen müssen, richtet sich zunächst nach deren Bruttoinlandsprodukt. Die USA profitieren allerdings von einer Obergrenze, da sie sonst die Hälfte der Kosten tragen müssten. Deutschlands Anteil steigt von knapp 15 auf etwas mehr als 16%.
Das war Frank Capellan und das waren die Peanuts für Donald Trump vor dem Gipfel. Das andere Thema Hirntod, ich habe es gerade schon angesprochen, das wurde natürlich heute auch debattiert. Und zwar deshalb, weil der französische Präsident Macron sich mit dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg getroffen hat. Da wurde Tacheles geredet und das war wenig diplomatisch, aber so kennt man ihn. Darum hat die Bundeskanzlerin sich so geäußert, wie wir es gerade gehört haben. Martin Bohne.
Es durfte hart zur Sache gegangen sein in den knapp 90 Minuten, die Frankreichs Präsident Macron und NATO-Generalsekretär Stoltenberg im Pariser Élysée-Palast zusammen gesprochen haben. In der anschließenden Pressekonferenz jedenfalls machten sie aus ihren Differenzen kein Hehl. Emmanuel Macron machte klar, dass er weiter voll und ganz zu seiner provokanten Diagnose von der hirntoten NATO stehe. Die großen Fragen, was will die NATO in Zukunft sein, wer ist der gemeinsame Feind, seien schließlich unbeantwortet. Es könne nicht sein, dass man immer nur über die amerikanische Forderung nach höheren europäischen Verteidigungsausgaben rede. Es brauchte vielleicht einen solchen Weckruf. Und ich freue mich, dass die Partner jetzt eingesehen haben, dass man über unsere strategischen Ziele sprechen muss. Ich stehe voll und ganz dazu, dass ich die Unklarheiten und die Zweideutigkeiten deutlich benannt habe. Der französische Präsident warf der Türkei und den USA vor, die notwendige Solidarität unter den Bündnispartnern missachtet zu haben. Die Türkei wegen ihres Einmarsches in Nordsyrien, wodurch die Erfolge im gemeinsamen Kampf gegen den Islamischen Staat gefährdet würden. Und die USA wegen der Aufkündigung des Vertrages mit Russland über die Begrenzung der Mittelstreckenraketen. Und das ohne die europäischen Verbündeten zu konsultieren, obwohl deren Sicherheitsinteressen dadurch berührt wurden. In diesem Zusammenhang forderte Emmanuel Macron auch, den Dialog mit Russland wieder in Gang zu bringen. Die Eiszeit in den Beziehungen zu Moskau habe Europa nicht stabiler gemacht. Und weil ich an eine stärkere europäische Souveränität glaube, denke ich, dass wir eine neue europäische Architektur der Sicherheit und des Vertrauens brauchen. Und die ist nur möglich, wenn wir unsere Beziehungen zu Russland klären und dabei aber unsere Bedingungen stellen. Mehr europäische Souveränität, auch in der Verteidigung, und mehr auf Russland zugehen, diese Ideen von Macron werden von vielen NATO-Partnern, gerade in Osteuropa, aber auch in Berlin, mit Skepsis gesehen. Und so wählte auch der NATO-Generalsekretär klare Worte. Jens Stoltenberg lobte zwar die Verteidigungsanstrengungen Frankreichs und die Bemühungen, die Europäer zu mehr Kooperation in militärischen Dingen zu bewegen, aber wenn man das richtig macht, kann das den europäischen Pfeiler der NATO stärken. Aber die Europäische Union kann nicht Europa verteidigen. Die europäische Einheit kann nicht die transatlantische Einheit ersetzen. Der NATO-Generalsekretär schrieb Emmanuel Macron auch ins Stammbuch, dass die Zusammenarbeit der Amerikaner und der Europäer in der NATO auf der praktischen Ebene noch nie so eng und gut funktionierte wie heute. Macron und Stoltenberg hoffen nun auf konstruktive Diskussionen auf dem NATO-Gipfel in der kommenden Woche in London.
Soweit der Bericht von Martin Bohne. Und um 23.31 Uhr beginnen nun unsere Kurzberichte. Und da schauen wir zunächst in die Registrierungslager in Griechenland. Da ist die Lage außerordentlich katastrophal. Das hat heute der UNHCR-Chef noch einmal betont und er hat Änderungen angemahnt. Michael Lehmann.
Es war eine deutliche Ermahnung der griechischen Regierung heute in Athen. Der Kommissar des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, berichtete von Verzweiflung und Aussichtslosigkeit unter den Flüchtlingen im Registrierungszentrum Moria. Nach seinem Besuch in dem Lager auf der Insel Lesbos forderte der UNHCR-Chef deshalb die griechische Regierung heute in direkten Gesprächen dringend dazu auf, deutlich mehr Menschen als bisher möglichst schnell aus Festland zu bringen, um die Lager zu entlasten. Die griechische Regierung versucht seit längerem zwar bereits mit regelmäßigen Transfers von Hunderten von Flüchtlingen pro Woche die Situation zu verbessern, da aber täglich teilweise auch mehrere hundert Flüchtlinge neu auf den griechischen Inseln ankommen, ist die Lage in den Flüchtlingscamps weiterhin dramatisch schlecht. Grandi warnte die griechische Regierung heute außerdem davor, die geplanten Abschiebelager auf den Inseln nicht zu Gefängnissen zu machen. Die neue Asylgesetzgebung der konservativen Regierung in Athen sieht vor, die bestehenden Lager aufzulösen und geschlossene Camps zu eröffnen, für die wesentlich strengere Regeln gelten sollen. Dazu sagte der UNHCR-Kommissar heute in Athen, die Kontrolle auf den Inseln dürfe nicht die Rechte von Migranten beschneiden. Migrant zu sein sei kein Delikt, sagte Filippo Grandi dazu heute wörtlich.
Die Präsidentschaftswahlen im Uruguay sind denkbar knapp ausgegangen. Ein Konservativer hat gewonnen, Ivo Marušík.
Uruguay steht vor einem Regierungswechsel. 4 Tage nach der Wahl steht jetzt fest, dass der konservative Luis Lacalle Pou die Wahl gewonnen hat, allerdings denkbar knapp. Sein Vorsprung fiel so gering aus, dass nach der Wahl am vergangenen Sonntag kein Sieger bekannt gegeben wurde. Erst jetzt, nach der Überprüfung aller unklaren oder strittigen Stimmzettel, steht das Ergebnis fest. Lacalles Gegner Daniel Martinez hat den Sieg seines Kontrahenten anerkannt. Trotz des geringen Abstands gibt es keine Zweifel an der Korrektheit des Ergebnisses. Nach 3 Amtszeiten mit linken Präsidenten bekommt das kleine Land am Rio de la Plata damit eine konservative Regierung. Unter dem neuen Präsidenten dürfte Uruguay sich stärker an den USA und an der Europäischen Union orientieren. Bisher hatte das Land versucht, als neutraler Vermittler mit dem Regime von Nicolas Maduro in Venezuela aufzutreten.
Es geht um Sammelklagen in Europa und die haben zu tun mit Verbraucherschutz. Das wird jetzt gestärkt, die EU auf dem Weg zur Sammelklage von Ralf Siener.
Es kam wie erwartet. Deutschland und Österreich enthielten sich der Stimme. Die Industrieminister aller anderen EU-Staaten sprachen sich heute in Brüssel dafür aus, dass Verbraucher aus verschiedenen Mitgliedstaaten aus demselben Grund und gegen dasselbe Unternehmen grenzüberschreitend klagen können. Und zwar zum Beispiel mit Hilfe von Verbraucherschutzorganisationen. Diese Mehrheitsentscheidung der Minister bedeutet einen wichtigen ersten Schritt, damit sich Konsumenten gegen Konzerne wehren können. Lange konnten sich die EU-Staaten in dieser Frage nicht einigen. Heute gelang in Brüssel der Durchbruch. Allerdings wird es noch eine Zeit lang dauern, bis Käufer und Konsumenten aus der gesamten EU, zum Beispiel im Fall eines Abgasskandals, tatsächlich gemeinsam und mit Hilfe anerkannter Institutionen gegen Automobilkonzerne klagen können. Denn es reicht nicht, dass die Mitgliedstaaten einem Richtlinienentwurf der EU-Kommission zustimmen. Das EU-Parlament muss schließlich auch noch Ja sagen. EU-Kommission, Mitgliedsländer und Europaparlamentarier müssen sich auf einen Richtlinientext einigen. Und das wird dauern.
Die Antidrogeneinheit der tschechischen Polizei hat jetzt eine Drogenbande ausgehoben, die kiloweise Crystal Meth und Marihuana nach Deutschland geschmuggelt hat. Peter Lange mit den Einzelheiten.
Insgesamt 150 Beamte waren in der Region Karlsbad im Einsatz. Ihre Bilanz: 12 Personen wurden festgenommen, gegen 4 gibt es einen Haftbefehl. Bei Haussuchungen an 40 Orten wurden umgerechnet 350.000 Euro sichergestellt. Außerdem 6 illegale Schusswaffen, ein mobiles Drogenlabor und ein Kilo Crystal Meth. Die Tatverdächtigen hatten die Droge in Feuerlöschern geschmuggelt, dabei aber immer nur ein 500-Gramm-Päckchen in dem Löschpulver versteckt, sodass die Geräte funktionsfähig blieben und nicht weiter auffielen. Mit ihren Labors konnten sie 7 Kilo Crystal Meth in einem Produktionsdurchgang herstellen. Auch mit Marihuana wurde gehandelt. Die Bande verfügte laut Polizei über ein weit verzweigtes Netz von privaten Cannabiszüchtern, deren Produktion sie aufkaufte. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich überwiegend um Tschechen. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihnen Haftstrafen bis zu 12 Jahren.
23.36 Uhr ist soeben geworden. Wir schauen auf das Börsengeschehen. Die Börse hat heute den Rückwärtsgang eingelegt. Warum, das berichten wir nach dem Börsenbericht. Erstmal Ulla Herrmann mit den Einzelheiten dazu.
Die neuen Spannungen zwischen den USA und China drückten die Kurse an der Frankfurter Börse. Der DAX schloss mit Verlusten von 41 Punkten auf 13.245. An der New Yorker Börse wurde wegen Thanksgiving des Erntedankfestes nicht gehandelt. Von daher fehlten die Impulse für Frankfurt. Die Spannungen zwischen den beiden großen Volkswirtschaften belasteten Autoaktien. Denn China ist ein wichtiger Absatzmarkt für die deutschen Hersteller. Gleichzeitig drohen deutschen Konzernen Strafzölle aus den USA. Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen fielen bis 1,5% zurück. Ohnehin sind die fetten Jahre in der Automobilindustrie vorbei. Die Folgen der Dieselkrise, die Umstellung auf Elektromobilität und Digitalisierung zwingen Hersteller und Zulieferer zum Sparen und Jobabbau. Jetzt kündigte auch der Autozulieferer Bosch den Abbau von weiteren 600 Stellen an. Der Tarifstreit zwischen der Lufthansa und den Flugbegleitern ist festgefahren. Die Gewerkschaft UFO wirft der Fluggesellschaft vor, in den vergangenen Tagen nicht ernsthaft verhandelt zu haben. Das Luftfrachtgeschäft wird zudem schwächer. Aktien der Lufthansa büßten knapp 1% ein. Ein Lichtblick im DAX: MTU. Das Münchner Unternehmen stellt Triebwerke her und hält sie instand. Die zivile Luftfahrt ist ein wichtiger Wachstumsmotor für MTU. Die Wartung, die Reparatur und der Betrieb laufen ordentlich. Die Münchner rechnen mit einem hohen Umsatzplus und gehen davon aus, dass sich die Erlöse in den kommenden 10 Jahren sogar verdoppeln werden. Die MTU-Aktie verbesserte sich zwar, aber lediglich um 0,5%.
Soweit der Börsenbericht von Ulla Herrmann. Und wir bleiben beim Thema, denn was der amerikanische Präsident dort gemacht hat, hat natürlich Auswirkungen, zum Beispiel auf den Handelsstreit. Und diese Auswirkungen können möglicherweise wesentlich drastischer sein. Also, was bedeutet das, die Unterschriften des amerikanischen Präsidenten? Die Frage geht an Brigitte Scholtes.
Und wieder scheint es so schnell nichts zu werden mit einem Abschluss der Handelsgespräche. Das zumindest legen die Reaktionen der Finanzmärkte in Asien und Europa auf die Sanktionsgesetze gegen Hongkong nahe. Dabei geht es allerdings nur um die sogenannte Phase 1. In einem ersten Teilabkommen sollen etwa die Themen geistiges Eigentum, Währungsfragen und Finanzdienstleistungen geklärt werden. Sollte das nicht gelingen, drohen die USA mit weiteren Strafzöllen auf chinesische Waren im Wert von rund 156 Milliarden Dollar. Die sollen am 15. Dezember verhängt werden. Felix Herrmann, Investmentstratege des Vermögensverwalters BlackRock, rechnet damit jedoch nicht.
Ich bin trotz dieses Themas Hongkong nach wie vor der Meinung, dass die Chancen tatsächlich relativ gut stehen, dass sich die USA und China zeitnah auf diesen berühmten Phase-One-Deal einigen werden, weil einfach die Aussicht darauf, diese weiteren 150 Milliarden mit Zöllen zu belegen, gerade dem US-Konsumenten erheblichen Schaden zufügen würde, ihm Kaufkraft rauben würde und dementsprechend im Prinip genau in einer Phase, wo der US-Präsident Donald Trump eben einen starken US-Konsumenten braucht, nämlich im Wahlkampf, genau in dieser Phase würde womöglich dann der US-Konsument Schaden nehmen. Und das ist sicherlich das Letzte, was Trump im Wahlkampf möchte.
Ein weiteres Argument dürfte dagegen sprechen, dass die USA die Handelsprivilegien gegenüber Hongkong einschränken würden, meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Diese Handelsprivilegien ermöglichen den freien Austausch von Gütern und Finanzen zwischen Hongkong und dem Westen.
Der amerikanische Kongress möchte ja die Demokratiebewegung in Hongkong stützen, aber wenn die Amerikaner ernst machen würden mit Sanktionen gegen Hongkong, dann würde dem Land ja die wirtschaftliche Grundlage entzogen werden und dann würden die Menschen in Hongkong leiden und damit auch die Demokratiebewegung. Das wäre kontraproduktiv.
Doch auch wenn es zu einem Teilabkommen mit China kommen sollte, ausgestanden sei der eigentliche Konflikt, der nicht nur im Handel, sondern auch in der Frage der Menschenrechte besteht, noch lange nicht, meint Krämer.
Jetzt kam die Initiative vom Kongress und dort haben fast alle zugestimmt. Und das ist ein Indiz dafür, dass nicht nur Trump China kritisch sieht, sondern auch im Grunde genommen das amerikanische politische Establishment inklusive der Demokraten. Und das bedeutet, selbst wenn Trump nicht wiedergewählt würde und ein Demokrat dann Präsident würde. Auch er würde vermutlich ja eine Art Handelskonflikt weiterführen mit China. Die meisten Amerikaner wollen nicht, dass sie irgendwann überrundet werden von China.
Doch die Chinesen dürften sich künftig kaum von den USA beeinflussen lassen, vermutet Felix Herrmann von BlackRock.
Ich glaube, der Weg Chinas ist generalstabsmäßig geplant. Er ist vorgezeichnet. Die USA werden vielleicht immer mal wieder hier und da versuchen, den Chinesen ein paar Stöcke in die Speichen zu schmeißen. Aber aufhalten lassen werden sich die Chinesen sicherlich nicht.
Das war der Bericht von Brigitte Scholtes und wir haben gerade gehört, die Chinesen haben natürlich harsch reagiert. Allerdings in Hongkong, da gibt es ganz andere. Die Bewegung für mehr Demokratie, die freut sich über das, was da in den Vereinigten Staaten passiert ist. Ruth Kirchner.
Mehrere tausend Menschen versammelten sich am Abend im Zentrum Hongkongs. Viele schwenkten amerikanische Fahnen oder hielten Dankesbotschaften in die Höhe. Es war eine der größten Demonstrationen für mehr Demokratie der letzten zwei Wochen. Einige sagten, sie wollten sich besonders bei US-Präsident Trump für seine Unterschrift unter die beiden Demokratiegesetze bedanken. Andere richteten ihren Dank an alle Amerikaner. Das chinesische Außenministerium hatte die beiden Gesetze zuvor scharf kritisiert. Peking warf Washington bösartige Absichten vor und drohte mit harten Gegenmaßnahmen. Der US-Botschafter wurde zum zweiten Mal in dieser Woche einbestellt. Auch die Regierung in Hongkong äußerte scharfe Kritik. Die von Trump unterzeichneten Gesetze sehen unter anderem die Rücknahme bestehender Handelsprivilegien vor, wenn die Menschenrechte in Hongkong nicht eingehalten werden. Auch Sanktionen gegen Einzelpersonen sind möglich.
Soweit Ruth Kirchner. Der Irak kommt nicht zur Ruhe. Es gibt Proteste gegen die Regierung, heftige Proteste, und das hat unter anderem mit Korruption zu tun. Auf der anderen Seite, die Regierung selbst setzt aufs Militär. Und das Militär greift gnadenlos durch. Es gibt viele, viele Tote. Carsten Künterp.
Es ist einer der blutigsten Tage im Irak seit Beginn der Protestwelle. Allein in der Stadt Nasiriyah im Süden des Landes kamen bis zum Nachmittag mindestens 25 Menschen ums Leben. Die Sicherheitskräfte schossen scharf. Offenbar unter dem Eindruck des Blutbades in Nasiriyah machte Ministerpräsident Adel Abdelmahdi am Nachmittag einen Rückzieher. Wie Al Jazeera berichtet, beorderte der Regierungschef einen Armeegeneral zurück, der erst wenige Stunden zuvor nach Nasiriyah geschickt worden war, wohl mit dem Auftrag, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Vor Abdelmahdis Entscheidung hatten der Gouverneur der Provinz, in der die Stadt liegt, und örtliche Stammesvertreter gemeinsam erklärt, sie lehnten die, so wörtlich, repressiven Zustände in Nasiriyah ab. Diese dürften so nicht weitergehen. Kritik erntete der Ministerpräsident auch für die Einrichtung sogenannter Krisenzellen in den Provinzen, in denen Menschen seit Wochen auf die Straße gehen. Laut der Armee werden die jeweiligen Gouverneure dabei zusammen mit allen Sicherheitskräften das Vorgehen gegen die Proteste koordinieren. Der Bagdader Politologe Khaled Abdelilah bei Al Jazeera. Dass man auf eine militärische Lösung setzt, ist falsch. Im Rahmen einer zivilen Lösung und eines Dialogs muss stattdessen die Botschaft gesendet werden, dass man am Verhandlungstisch sitzen muss, um eine Antwort auf die Forderungen der Menschen zu finden. Das Reden vom Einsetzen des Militärs, die militärische Zuspitzung und das Entsenden von Militärleuten in die Protestgebiete kann keine Rechtfertigung für die Regierung sein, unverhältnismäßige Gewalt anzuwenden. Die Eskalation ausgelöst hatte die Erstürmung des iranischen Konsulats in der Stadt Najaf am Mittwochabend. Demonstranten steckten das Gebäude teilweise in Brand, rissen die iranische Fahne vom Mast und riefen Sprechchöre gegen den Iran. Najaf ist Schiiten heilig und der Sitz von Großayatollah Ali al-Sistani, einem Rechtsgelehrten, den Millionen Schiiten verehren. Aus der Politik hält sich al-Sistani in der Regel raus. Aber der irakische Politologe Najm al-Qassab verlangt, dass der Großayatollah und andere Geistliche bei der Freitagspredigt morgen deutliche Worte finden über die Zuspitzung der Lage. Was gestern in Najaf passiert ist, ist eine klare Botschaft und bedeutet Druck auf die schiitischen Geistlichen. Viele Bürger erwarten von ihnen, dass sie in der Freitagspredigt Position beziehen. Das ist sowohl für die Bürger als auch für die politische Elite wichtig, die die Menschen ja nicht mehr akzeptieren. Die Protestwelle hatte Anfang Oktober begonnen. Vor allem in Bagdad und im mehrheitlich schiitischen Süden des Landes gehen seitdem immer wieder Menschen auf die Straße. Ihre Wut richtet sich gegen die aus ihrer Sicht hoffnungslos unfähige und korrupte herrschende Klasse und gegen den großen Einfluss des Iran im Land. Dass es ausgerechnet schiitische Iraker sind, die gegen den mehrheitlich schiitischen Iran demonstrieren, dürfte die Führung in Teheran verstören.
Soweit Carsten Küntop. Die Erde in Albanien hat gebebt, und zwar heftig. Die Schäden sind unermesslich, und wie unermesslich sie sind, hat die Kollegin Andrea Beer jetzt mit eigenen Augen gesehen, die dort gewesen ist. Hier ihr erschütternder Bericht.
Der gelbe Bagger sucht fast behutsam in den Trümmern des eingestürzten Mehrfamilienhauses in Thumana. Hier sollen noch 11 Menschen liegen, darunter auch Kinder. Die Ambulanz steht sprungbereit und Polizisten haben den Rettungsort mit einem roten Band abgesperrt. Dahinter warten die Menschen auf ein Wunder. Kadife Kochi hofft hier, dass Adelinda lebend gefunden wird, ihre verschüttete Cousine. Sie haben geschlafen und kamen nicht raus. Mein Onkel und seine Frau sind verletzt im Krankenhaus, aber sie liegt unter den Trümmern hier. Man sucht, aber man hat sie bis jetzt noch nicht gefunden. Wir alle gehören zur Familie, sagt Kadife Kochi leise und schaut in die große Frauenrunde. Genauso müde und blass wie sie sitzen sie an einen schwarzen Zaun gelehnt und schauen Stunde um Stunde den Rettungsarbeiten zu. Eine wischt sich verstohlen die Tränen aus dem Gesicht, eine andere mustert abwesend ihre Umgebung, tiefe Ringe unter den Augen. Sie leben, aber sie wirken im Innern erschüttert. Auf dem Sportplatz von Thumana stehen Zelte für rund 700 Menschen, deren Wohnungen und Häuser eingestürzt oder nicht mehr bewohnbar sind. Teilweise liegen die Nerven blank. Diese Frau möchte eine Decke. Ehrenamtliche in neongelben Westen schwirren durch die Menge, geben Wasser, Essen, Medikamente oder Toilettenpapier aus, spenden Trost und vermitteln bereitstehende Psychologen. Auch Hauptstadtvertreter lassen sich sehen. Und eine Dame stöckelt im schwarzen Samtanzug mit weißer Bluse durch die matschigen Wege. Eglantina Germini hingegen hat feste Schuhe an. Sie ist Abgeordnete der regierenden Sozialisten im albanischen Parlament. Die Situation ist sehr schlimm. Und das Gebäude dort hinten bekommt die größte Aufmerksamkeit, weil dort eben noch Menschen unter den Trümmern liegen. Die Toten haben nicht nur die Familienangehörigen traumatisiert, sondern die gesamte Region. Auch das backsteinrote Mehrfamilienhaus, in dem Sokol und seine Familie wohnen, ist einsturzgefährdet und sie hausen deswegen in einem der Zelte. Der schwarzhaarige Mann wird gestresst, er atmet schwer und zittert immer wieder am ganzen Körper. Wir haben die Hölle mit eigenen Augen gesehen. Es hat uns so erschreckt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kann gar nicht weiterreden. Unsere Freunde, unsere geliebten Menschen sind tot. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er könne sich gar nicht genau daran erinnern, wie er und seine Familie sich gerettet hätten. So schrecklich sei alles, hastet sich Sokol durch seine Sätze und knetet nervös seine Finger. Was soll er den drei Kindern sagen? Wann kommen die Beerdigungen? Fragt er sich aufgeregt und zeigt ein zerstörtes kleines Haus. Die Brotbäckerei, die eben noch seine Lebensgrundlage war, vernichtet. Nur ein paar Säcke Mehl liegen unversehrt in den Trümmern, in denen sich auch ein großer Hund verkrochen hat. Ich stehe auf meinen Beinen hier, aber ich habe den Eindruck, als ob der Boden weiterbebt, als würde ich in Wasser schwimmen. Wir sind noch gar nicht bei Sinnen. Wir und die Kinder stehen unter Schock. Es ist so ein Schrecken. Auch Kadife Kochi wirkt wie ein Mensch, der Ruhe braucht. Und doch will sie sitzen bleiben, bis Adelinda gefunden wird, ihre Cousine. Eine Belastung. Wir wissen nicht, wie das Ende aussieht. Nur mit Hoffnung und Gottes Hilfe werden wir sie lebend sehen. Tote bergen sie immer wieder.
Das war der Bericht von Andrea Bär. Rings um die Pflege gibt es jede Menge Probleme, das wissen wir und wir haben oft genug darüber berichtet. Jetzt gibt es einen neuen Trend, nämlich ambulante Pflege auf der einen Seite, aber auch Pflege in sogenannten Wohngemeinschaften. Dort gibt es aber auch Probleme, da muss man genauer hinschauen. Das hat jetzt der Pflegereport der Krankenkasse die Barmer festgestellt. Panayotis Gavrilis.
Betreutes Wohnen oder eine sogenannte Pflege-WG. In Deutschland leben schätzungsweise 181.000 Menschen in solchen Einrichtungen. Die Zahl wird weiter wachsen, sagt Barmer-Chef Christoph Straub.
Beide Betreuungsformen sind für die Pflegebedürftigen, aber auch für die Betreiber lohnend. Die Pflegebedürftigen müssen gegenüber einer Pflege im Pflegeheim geringere Eigenanteile aufbringen. Die Betreiber können maximal doppelt so hohe Einnahmen im Vergleich zu einer Unterbringung und Betreuung in einem stationären Pflegeheim erzielen.
Ein Vergleich: In Heimen fallen für Pflegebedürftige monatliche Kosten von im Schnitt bis zu 1.900 Euro an. Beim betreuten Wohnen können sie hingegen bis zu mehreren hundert Euro sparen, indem sie verschiedene Leistungen kombinieren. Diese Wohnformen weisen aber nicht immer die gleiche Pflegequalität auf. Menschen mit Diabetes zum Beispiel müssten häufiger ins Krankenhaus, sagt Straub.
In betreutem Wohnen und in Pflegewohngemeinschaften haben 80% der Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb eines Monats Kontakt zu ihren Hausärzten. Im Pflegeheim sind es 86,6%. Wir stellen außerdem fest, dass bei den neuen Versorgungsformen häufiger die Fälle von Wundliegen auftritt.
Der Bremer Gesundheitsökonom Heinz Rothkang spricht von einer Ambulantisierung der Pflege. Er hat im Auftrag der Barmer unter anderem die Mehrkosten für die Pflege- und Krankenkassen ermittelt. Im Jahr 2018 waren das rund 400 Millionen Euro, verglichen mit einer vollstationären Pflege. Für Rothkang könnten diese Kosten in Zukunft noch steigen. Für ihn ist klar, häusliche Pflege bringt Anbietern mehr als Heimpflege, soll heißen, ein lukratives Geschäft. Rothkang beschreibt das Geschäftsmodell der Anbieter so.
Komm zu uns, du kriegst betreutes Wohnen, du kriegst die Pflegesachleistung, du kriegst die Tagespflege, alles aus einer Hand und das Ganze kommt dich billiger, als wenn du ins Heim gehst. Der Anbieter hat weniger Verpflichtung und weniger ordnungsrechtliche Dinge, die er beachten muss. Er kriegt deutlich mehr Geld, kann dann aber ein Angebot bieten, das für den Pflegebedürftigen geringere Eigenanteile impliziert. Und das macht dieses Modell so wahnsinnig attraktiv für alle Beteiligten, außer für die Beitragszahler.
Der Barmer Vorstandsvorsitzende Christoph Straub leitet aus dem aktuellen Pflegereport durch die Veränderungen auf dem deutschen Pflegemarkt Forderungen ab, vor allem in Richtung Politik. Für Pflege-WGs und das betreute Wohnen sollen zum Beispiel einheitliche Qualitätsmaßstäbe gelten.
Damit die Pflegebedürftigen selber und ihre Angehörigen besser vergleichen können. Dazu sollte auch in jedem Bundesland eine Stelle eingerichtet werden, in der die Zahl der Anbieter, die Qualität der Versorgung transparent dargestellt wird und dann auch analog des neuen Pflege-TÜVs die Qualität bewertet wird.
Dieses neue System war bereits im Herbst gestartet und soll aussagekräftigere Informationen über die Qualität der rund 13.000 Heime bereitstellen.
Soweit Panayotis Gavridis. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Bei mir ist Philipp Hinken, der hat die Presseschau. Bitte schön.
Das Europäische Parlament hat den Klimanotstand für Europa ausgerufen. Einen Notstand der Vernunft, konstatiert die Neue Osnabrücker Zeitung und fragt weiter: Hat eine Mehrheit des Europäischen Parlaments die Nerven verloren? Oder warum ruft Europa den Klimanotstand aus, als drohe in Kürze die Apokalypse? Eine bessere Welt entsteht nicht durch das Verabschieden von Resolutionen, die reine Symbolpolitik darstellen. Die Badische Zeitung aus Freiburg schreibt: Panik und Hysterie waren noch nie gute Ratgeber. Und Politikern, die sich als Verstärker von Stimmung hervortun, ist meist mehr an öffentlichen Lorbeeren gelegen, denn an Lösungen. Letzteres hat wohl damit zu tun, dass Lösungen schwer zu erreichen sind, in unserer globalisierten Welt voller widerstreitender Interessen. Ein hoher Preis für einen billigen Effekt, der nun außerdem die inhaltlichen Forderungen des EU-Parlaments überlagert. Die Menschen haben genug von solcher Symbolpolitik, tönt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Sie wollen Ergebnisse, konkrete Beschlüsse, verbindliche Absprachen. Wer das nicht liefern kann, wird das Defizit nicht mit großen Worten füllen können. Entscheidend sind die Vereinbarungen, die machbar, wirkungsvoll und nachhaltig sein müssen. Es wäre deshalb besser gewesen, zu schweigen, anstatt einmal mehr die Vorurteile über die Politik zu bestätigen. Ein zweites Thema ist die Idee eines allgemeinen Pflichtjahres für junge Menschen, die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer einführen will. Das dient allen, schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Jedes Jahr spucken unsere Schulen tausende orientierungslose Abgänger aus. Da kann die Dienstpflicht nicht nur Orientierungshilfe sein, sondern auch Stütze unserer Gesellschaft. Ein kleiner Schubs kann vielleicht ganz gut tun und zu der Erkenntnis verhelfen, dass es nach jahrelangem Nehmen gar keine schlechte Idee wäre, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Der Kölner Stadtanzeiger sieht den Vorschlag hingegen kritisch. Auf dem Verordnungsweg ist Zusammenhalt nicht erreichbar. Zudem liegt der Verdacht nahe, dass sich hinter dem Vorschlag vor allem das Ziel verbirgt, Wehrpflicht und Zivildienst unter anderem Namen wieder einzuführen. Schließlich ist der Personalmangel bei der Bundeswehr und in den Sozialberufen erheblich. Warum die Idee vermutlich nicht umgesetzt werden kann, fasst die Ludwigsburger Kreiszeitung zusammen. Verfassungsrechtlich bleibt das Unterfangen mehr als zweifelhaft. Im Parlament ist zudem keine Mehrheit für das Vorhaben erkennbar und mächtige CDU-Ministerpräsidenten haben bereits Veto eingelegt. Kramp-Karrenbauer wird die Dienstpflicht für alle wieder einpacken müssen.
Dankeschön, das war der Kollege Philipp Hinken und das war es hier bei uns. Das war der Tag, die Welt, so wie sie heute war. Ich empfehle Ihnen natürlich alle nachfolgenden Sendungen, wünsche Ihnen eine angenehme Nacht und sage bis bald. Mein Name ist Jürgen Zurheide.